ekelhaften Boomer Boys.
Die fabelhaften Boomer Boys sind wieder zurück. Und Olli, ich frage dich ganz direkt, stimmt es, was ich im Internet gelesen habe, dass du aus lauter Wut darüber, dass Elon Musk jetzt für den blauen Twitter-Haken $20 haben will, gesagt hast,
$8, nein, er will nur noch $8
haben. Ja, nachdem Stephen King mit ihm ein bisschen gefeilscht hat, ne, und jetzt will er $8, aber da hast du gesagt, nein, nicht mit mir, das ist nicht mehr mein Twitter, und deswegen hast du dich heute aus Protest nackt vor dem Mikrofon an deinem Schreibtisch festgeklebt und mit Kartoffelbrei übergossen, aus Protest, um darauf hinzuweisen. Habe ich im Internet gelesen, und ich frage dich, stimmt das oder nicht? Oder ist das Fake News?
Erstmal stimmt alles, was im Internet steht. Das solltest du gelernt haben über die Jahre. Natürlich habe ich es durchgezogen. Ich bin nackt. Der Kartoffelbrei tropft mir zwischen den Schenkeln runter. Es riecht seltsam und ich friere. Aber es ist ja für eine wichtige Sache. Nämlich, ja, Elon Musk darf nicht Twitter auf diese Weise weiter managen. Er hat die Hälfte der Leute rausgeschmissen, und wenn ich wirklich bei Twitter wäre, würde ich spätestens jetzt nicht mehr mitmachen. Das kann ich tatsächlich sagen.
Ja, und du hattest gerade überlegt, vielleicht doch in 5 bis 10 Jahren einzusteigen, oder? Und das ist jetzt vorbei.
Ne? Du hast mir geholfen, weil du mir gesagt hast, du wohnst ja bei Twitter, und hast mir gesagt, dass da schon wieder so ein Fake-Account ohne blauen Haken unterwegs ist, mit meinem Gesicht und meinem Namen. Das haben wir hoffentlich ausgebügelt in der Zwischenzeit. Ich bin es nicht, für alle, die denken, dass ich es war.
Das ist ganz wichtig auch für alle. Also Twitter nur echt ohne Olli Welke. Das ist richtig. Eben so, daran erkennt man, ob es das echte Twitter ist oder nicht.
Sobald sich ein Olli Welke zu Wort meldet, seid ihr Betrügern aufgesessen. Ganz genau.
Gut, also der blaue Haken geht hier im Grunde durch die Kimme. Es ist dir völlig wurscht, ob oder ob nicht. Da bist du nicht dabei. Ich weiß auch noch nicht, was daraus wird. Ich finde das nur so spannend, dass es so das Gleiche ist, was überall passiert, egal ob Fernsehsender, Radiosender oder wo auch immer. Dann kommt wieder einer. Dann werden erst die erste Hälfte entlassen. In einem Monat oder in 2 Monaten wird dann die zweite Hälfte entlassen, und so langsam wird alles dann irgendwie neu kaputt regiert, und immer mit der Ansage, jetzt geht's aber richtig los. Jetzt
ja, aber er hat ja Fans, auch in Deutschland. Du siehst ja, ich habe in der Welt Kommentare gelesen und in der Bild-Zeitung, ja, jetzt zittert sie, die grün-linke Blase, weil jetzt doch die wahre Meinungsfreiheit am Start ist. Das Ergebnis war ja, das glaube ich schon nach 2 Tagen unter Elon Musk, rassistische Beschimpfungen irgendwie um 500% zugenommen haben. Das ist halt natürlich ein großer Sieg für die Meinungsfreiheit, wenn das damit gemeint ist.
Gegen die Wokeness und endlich wieder für die gelebte Arschlöchigkeit. Freiheit, ein Arschloch zu sein. Endlich wieder. Das ist wieder endlich angesagt. Ja. Aber kommen wir zum Thema Protest. Das ist ja eigentlich das. Also Frage,
erstmal müssen wir mal sagen, wir sind selber verblüfft, weil die Redaktion, wir haben ja eine Redaktion, man merkt es dem Podcast oft nicht an, aber wir haben eine Redaktion.
Ist alles genau vorgearbeitet.
Die haben gesagt, wir sollen mal ein ernstes Thema behandeln, nämlich anlässlich des nächsten Klimagipfels, der gerade in Ägypten stattfindet, das Thema Klimaproteste. Ich habe gewarnt, weil ich gesagt habe, man kann uns maximal über Hoss und Little Joe referieren lassen, aber über so ein richtiges Erwachsenenthema, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht die Düse.
Mir auch, aber ich glaube, das können wir alles rausschneiden später.
Da bleibt nicht viel übrig, fürchte ich.
Ja gut, es wird eine sehr kurze Folge. Okay, das war's. Toll, danke schön, dass ihr alle dabei wart. Ja. War eine tolle Folge. Gut, dass wir das Thema mal ausführlich bearbeiten konnten, oder? Ich finde, das war wichtig, dass wir das auch mal besprechen.
Ich finde natürlich, dass das Thema ja trotz der Ernsthaftigkeit, und das ist ja nicht übertrieben, wir reden von einem Planeten, der vielleicht Ende des Jahrhunderts nicht mehr so wirklich zu bewohnen ist, dass auch so ein Klimagipfel immer noch Komikpotenzial hat. Zum Beispiel die pfiffige Idee, den 27. Klimagipfel in Ägypten, einem lupenreinen Polizeistaat, stattfinden zu lassen. Und jetzt kommt's, gesponsert von Coca-Cola. Also da stimmt vieles, muss ich sagen.
Das klingt für mich sehr plausibel. Das passt das eine zum anderen. Warum macht man das jetzt nicht, den Klimagipfel in Katar? Und dann kann man danach noch ein schönes Spiel angucken.
Ja, wäre eben eine gute Möglichkeit. Dann wären die Stadien auch nicht nur für einmal, sondern man könnte wenigstens dann 2 Sachen da drin veranstalten, bevor man sie wieder abbaut oder wegschmeißt.
Hast du recht? Und also da ist wieder sehr kurz gedacht, finde ich. Uns fragt ja keiner. Aber was ist mit Protesten? Und das ist ja, ich meine, wir kommen ja auch aus einer Protestgeneration im Grunde. Also eigentlich hat ja jede Generation hat ja ihre Art von Protesten gehabt. Also es war in den späten 60ern waren es die sogenannten Hippies, ja, und da war es die Welle, die gegen das Spießertum sich quasi auflehnte. In den 80ern hatten wir Atomkraft, nein, danke, da hatten wir
Waldsterben,
Aufrüstung. In den 90ern, Castortransporte und so weiter. Also jede Generation hat ja...
Du hast
ja
übrigens dann, an nichts von dem teilgenommen, wenn ich das kurz für die Zuhörer einwerfe.
Ich war, ja, aber da kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, da wollte ich dich auch fragen. Wie war denn das bei dir? Wo war, hast du zu der Zeit gelebt? War das Gütersloh-Hase-Winkel noch? Also so, ich sag jetzt späte 70er, 80er?
Also früher 80er, noch zur Schule gegangen in Gütersloh. Ja. Wir sind fast mit der kompletten Klasse nach Bonn gefahren zu der berühmten Friedensdemo im Zug, meine ich mich zu erinnern. Und danach habe ich auch nochmal gegen Studiengebühren und gegen die Volkszählung. Ich glaube, das war so 1987, da war ich schon Student in Münster. Genau wie du.
Volkszählung, richtig.
Ist völlig an dir vorbeigegangen, ne?
Das ist richtig. Ich habe nur einmal...
Der Überwachungsstaat wollte uns zählen und wir wollten nicht mitmachen.
Ja, und ich habe nur gerufen, eins! Und das war es für mich eigentlich. Aber das stimmt, das gab es ja auch noch. Ja, es gab so viele Gründe zu demonstrieren. Ich gebe zu, ja, ich war bei zu sehr, sehr wenigen Demonstrationen dieser Art dabei.
Sag mal, bei wie vielen warst du denn? Weil du sagst wenige. Wie viel waren es denn so? Wenn du mal grob schätzt, wie viel waren es?
Also ich weiß, dass auch in Hannover... Also ich war ja in Peine, Hannover, da gab es auch eine Demo, das war gegen Aufrüstung, da war ich einmal, bin ich mit nach Hannover gefahren und ich weiß auch, dass ich in Münster einmal bei einer Studiengebühr-Anti-Demo dabei war. Also ich glaube, bei den richtig großen angesagten Demonstrationen, das heißt jetzt also nicht nur, dass ich mich alleine bei uns in den Garten stelle und ein Plakat hochhalte und mich irgendwie an den Baum binden lasse bei uns aus Protest, da war ich dann wirklich wahrscheinlich nur zweimal bei großen Sachen dabei. Ich wollte aber zu meiner Entschuldigung sagen, in Peine halt war auch nicht viel los und du hast wenigstens noch Bonn, was damals Hauptstadt war, nicht so ja, aber, irgendwie Rest der Stadt wie heute.
Ja, aber wir sind
heute
ja mit dem Zug von Gütersloh nach Bonn gefahren, es fuhren doch auch Züge von Peine nach Bonn.
Ja, aber die haben ja Tage gedauert, da gab es auch nur Eselstransporte zum Teil.
Du das machst es nicht besser. Du machst es nicht besser.
Aber ist das? Ich gebe es ja auch offen zu. Es gab in Peine keine organisierten Transporte oder dass Leute sagten: Hey, wir fahren jetzt mal da alle zusammen hin. Das war viel zu teuer und viel zu anstrengend. Das hätten dir ja auch deine Eltern nicht bezahlt damals und gesagt: Ja, macht das mal, macht euch mal ein schönes Wochenende und geht da mal demonstrieren. Das hättest du ja dann auch noch heimlich machen müssen und selber bezahlen müssen. Das war damals nicht ganz so einfach. Und wie oft warst du jetzt hier mal, du drängst mich hier so in die Ecke und dabei hattest du ein Abo, warst du jede Woche da?
Nein, ich glaube, wenn wir das ganz ehrlich ausrechnen, steht es demotechnisch wahrscheinlich so 2-1 für mich, aber ich will da auch gar nicht so ein großes Fass aufmachen. Ich glaube, wir können uns beide nicht vergleichen mit dem, was zum Beispiel Fridays for Future in den letzten Jahren hingelegt hat. Auch da gab es ja schon Ärger, weil dann die Eltern und etliche Politiker gesagt haben, könnt ihr nicht nach der Schule streiken, was ja
richtig
dann original keinen mehr interessiert hätte, wenn sie das gemacht hätten.
Und auch nach den Hausarbeiten, auch Hausaufgaben. Genau. Erst danach bitte dann.
Also Mathe-Nachhilfe. Und dann kann man vielleicht, wenn man zum Abendbrot wieder zu Hause ist, Klavierunterricht, Portugiesischunterricht, dann ein bisschen fürs Klima, dann aber Abendbrot 18 Uhr zu Hause. So hätten die sich das gewünscht.
Ja. Aber abends aber wollten wir auch zusammen Netflixen mit der Familie.
Jetzt also hat sich die Debatte natürlich ein bisschen verschärft in den letzten Wochen, weil ja doch die letzte Generation, wie sie sich selber nennen, einen Nerv trifft, sowohl bei ihren Fans als auch bei ihren zahlreichen Gegnern. Es ist schon, ich weiß nicht, wie du es siehst, sehr... Ja, amüsant will ich gar nicht sagen, aber es ist schon beängstigend, wie schnell sich die Atmosphäre aufheizt. Bild, Welt, aber auch verschiedene Fernsehsender machen mit. Jeden Tag werden neue Worte erfunden, von Klima, Chaot bis weiß ich gar nicht. Ich glaube, Alexander Dobrindt ausgerechnet, einer der vielleicht 2-3 besten Verkehrsminister, die wir je hatten, hat jetzt am Wochenende den klugen Satz gesagt, wir müssen aufpassen, dass hier keine neue Klima-RAF entsteht. Kleiner hatte er es nicht.
Ja, es ist das ist das Erschütternde und das finde ich aber auch das Ärgerliche daran, weil ich, also was mich daran wirklich ärgert ist, dass ich finde, dass die Proteste sowas von nötig und richtig sind und dass ich eben die ganze Zeit, als diese Fridays for Future Debatte war und da eben dann gesagt wurde, wie ja, die sollen doch erstmal ordentlich zur Schule gehen und so weiter, da habe ich persönlich gedacht, endlich gehen die jungen Menschen mal auf die Straße für etwas, was sie ja schließlich angeht, denn seien wir ehrlich, die Jahre davor, also jetzt, wenn wir die Zeit vor Fridays for Future nehmen, war eine sehr lange Zeit, wo ich eher das Gefühl hatte, es ist den jungen Menschen irgendwie egal oder es wird irgendwie selten darüber auch in der Jugend debattiert.
Also ich hatte eher das Gefühl, es war verschiedenen Bundesregierungen egal.
Das eh. Aber es ging eben auch keine Proteste, die gesagt haben, Leute, es geht uns alle an. Tut etwas, ja? Also dass es der Bundesregierung oder den Regierungen generell meistens die wirklich wichtigen Probleme erstmal egal sind, das wissen wir ja schon von seit Ewigkeiten. Aber es gab doch eine sehr, sehr lange Zeit, wo Demonstrationen von jüngeren Menschen eben nicht an der Tagesordnung waren.
Also man hat denen immer unterstellt, sie wären eine unpolitische Generation. Ja. Ich glaube, dass das aber so nicht stimmt. Die hatten halt wenig Interesse an Parteipolitik oder sagen wir mal so, die haben sich nicht in den herkömmlichen Parteien engagiert, aber ich glaube schon, dass das trotzdem politisch interessierte Menschen waren. Man hat die vielleicht
das hat ja auch nichts damit zu tun. Das ist ja auch nicht, ich sage ja nicht, dass sie unpolitisch waren, nur es gab wenig Demonstrationen und es gab wenig, dass die sich auch öffentlich laut geäußert haben oder in irgendwelchen Gruppierungen. Und das ist ja erst dadurch wieder entstanden. Und da hatte ich das Gefühl, sehr richtig, weil plötzlich wurde ja eine riesige Debatte ausgelöst und es waren von vielen Ecken, aber das hat auf jeden Fall ja einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass jetzt so wenigstens doch so viel und teilweise auch ernsthaft aber über
es Klima wird dieser Generation sicher viel bedeuten, dass jemand wie du, der sich früher, wie wir gerade gelernt haben, ständig in der Protestkultur bewegt hat, dass du jetzt doch wohlwollend zur Kenntnis nimmst, dass
sie auf die Straße gehen. Ist auch eine Adelung und das dürfen sie auch gerne als Lob nehmen.
So. Ja, genau.
Nein, ich sage ja auch, wie gesagt, ich habe es ja auch damals eher beobachtend daran teilgenommen. Ja. Es hat ja auch nichts damit zu tun, ob du jetzt selber aktiv immer warst oder nicht. Ich sage nur, es ist nur meine Beobachtung, dass es eine lange Zeit gab, wo wenig passiert, dann ist viel passiert und da war ich zum Beispiel extrem wütend darüber, wie arrogant und dümmlich da oft dann drüber geredet wurde, wie eben, ja, die Kinder die sollen doch mal ruhig sein, die haben doch da keine Ahnung von. Ich erinnere mich wirklich auch an ein paar Lindner-Debatten, die es im Fernsehen oder sonst wo gab, wo dann so ein bisschen von oben herab immer kam, wie lass das mal die Profis machen. Und da haben wir gesehen, sehen wir ja, was daraus geworden ist. Aber da kommen wir jetzt zu dem Punkt, wenn du dann Proteste machst, die genau das Gegenteil bringen, weil du A nicht. Also ich verstehe den Sinnzusammenhang zwischen diesem auf die Straße kleben oder auch Kunstwerke bewerfen mit dem, dass du die Leute aufmerksam machen willst, nicht, beziehungsweise ich würde sie verstehen, wenn du die einmal oder zweimal machst, um zu zeigen, okay, guckt mal, ihr redet mehr darüber, dass wir gegen hier Kartoffelbrei gegen ein geschütztes Bild geworfen haben. Gegen die Klimadebatte. Okay, verstehe ich. Aber wenn du das dann dreimal, viermal, fünfmal machst, also du hast die Aussage getan, ist okay. Und was am Ende nur dazu führt, dass die Überwachung immer stärker wird, dass die Leute, dass du eben nicht mehr in Museen gehen kannst, was überhaupt nichts damit zu tun hat. Ähnlich wie eben hier auf der Straße, wo das natürlich auch große Probleme Menschen bringen kann und eben bis hin dazu, dass du eben auch Sicherheit gefährden könntest. Warum machst du das? Bringst damit die Menschen, die vielleicht auf deiner Seite sind, gegen dich auf, anstatt dir etwas auszusuchen oder etwas zu machen, womit du wirklich die Leute, also womit du Aufmerksamkeit bekommst und damit eben die Leute zu dir holst? Weil das war ja eigentlich das, was Fridays for Future
sehr gut geschafft hat. Ich versuche mal ganz kurz dazwischen zu kommen. Also ich sehe das in Teilen so ähnlich wie du. Ich glaube, dass das im Moment kontraproduktiv ist. Das habe ich auch schon vor dem tragischen Todesfall in Berlin gedacht. Da wissen wir jetzt ja noch nicht genau, was am Ende dabei rauskommt. Es gibt ja diesen Vermerk einer Notärztin, die halt sagt, das nicht vorhandene Spezialfahrzeug hätte keinen Einfluss auf die Rettung gehabt. Aber so oder so ist das noch nicht zu Ende geklärt. Und ich glaube, da sind sich auch alle einig, dass man natürlich Protestformen finden muss, die keine Menschen in Gefahr bringen. Also da gehe ich mal davon aus, dass das so ist. Was die Kunstwerke angeht, ist ja, glaube ich, der Plan gewesen, irgendwie Aufmerksamkeit zu erzielen. Jetzt sind wir in einem Stadium, wo jeder Maler, noch lebender Maler, dessen Bild noch nicht mit Kartoffelsalat beworfen wurde, eigentlich sich fragen muss, was mit ihm oder ihr nicht stimmt. Und wo ich die Frage stelle, ist die Aufmerksamkeit nicht sowieso da? Besteht die Tragik nicht eher darin, dass aus der Aufmerksamkeit schon seit Jahren keine Konsequenzen gezogen werden? Also auf das Thema hinweisen heißt immer, ich glaube, alle Politiker, ich glaube auch sehr, die allermeisten Deutschen wissen, was wir machen müssten. Wir tun es aber nicht. Also frage ich mich auch so richtig, jetzt am Ende dieser Wochen, was wollen die jetzt erreichen? Also klar, man kann jetzt sich nach Dinosauriern auch noch an, weiß ich nicht, Skulpturen festkleben, aber man bringt ja die Debatte nicht weiter, sondern im Gegenteil, leider sorgen auch diese Ankleber- und Kartoffelbrei-Aktivisten dafür, dass wir am Ende nur über die und über den Sinn ihrer Aktionen reden, aber nicht über das eigentliche Thema, nämlich was müsste passieren in Sachen Klimaschutz, was kann überhaupt noch passieren? Das ist ja die viel, viel spannendere Frage. Und da sind beide Seiten schuld, dass wir über das eigentliche Thema nicht mehr reden, finde ich.
Ich glaube, damit wird genau das Gegenteil erreicht. Wie du sagst, man redet nur noch darüber, man redet die Leute, die eigentlich auf der gleichen Seite sind wie die Aktivisten, werden trotzdem wütend und eben dagegen aufgeregt. Es bringt niemandem was. Man sollte sich doch lieber, wenn man sich anklebt, warum klebt man sich dann nicht vor dem Bundestag an oder eben vor irgendwelchen Firmen oder Fabriken oder wo es irgendwie sinnvoll ist und wo es dann auch Leute gibt, die vielleicht, mit denen man wenigstens auch reden kann. Oder?
Weißt du, also, was ich am deprimierendsten finde an den Videos von diesen Aktionen? Wenn man mal genau hinguckt, sieht man, dass das selbst die Besucher von so einem Museum viel weniger schockiert oder interessiert, als man sich, glaube ich, erhofft hat. Also ich meine, es war in Potsdam oder so, wo man dann sieht, während die da in die Kamera reden und sich schon angeklebt haben, dass man im Hintergrund sieht, wie Leute einfach weiter die Bilder angucken. Vielleicht dachten die, das wäre eine Kunstperformance oder sowas. Und bei der Dinosaurier...
Bei der
Dinosaurier-Anklebeaktion siehst du halt so einen Museumsangestellten herzhaft gähnen. Also es ist jetzt schon auch so ein bisschen Teil des Alltags geworden und spätestens da merkst du ja, man bräuchte einen neuen Angang.
Ja, weil sonst geht es nämlich wirklich nur darum, dass du dann eben ehrlich dann damit vielleicht die Kunstwerke noch aufwertest oder dann später nur noch im Internet darüber redest, ob du das Rezept für die Kartoffelsuppe hast, die da auch jetzt gegen den Vermeer geworfen wurde oder so und dass du daraus dann seid. Also ich will damit sagen, ich bin absolut für Proteste, egal ob ich jetzt mitlaufe oder nicht, aber ich finde es vollkommen richtig, in jeder Form zu protestieren und auch die Wut darüber öffentlich zu machen, dass eben was alles verschlafen wird und wie wenig getan wird, aber man sollte sich dabei doch immer irgendwie ein wenig doch die Gedanken machen, wie man die richtigen Leute anspricht und wie man es schafft, damit eben wirklich eine Diskussion in Gang zu bringen. Und das hat Fridays for Future zum Beispiel echt immer geschafft. Also damit ist eine Diskussion in Gang gekommen, auch wenn sich eben dann Leute drüber aufgeregt haben.
Ja, wir diskutieren genau jetzt auch, aber nicht Richtung über die richtigen Sachen. Ne? Also das ist ja schon so, dass es eine Debatte gibt, aber die geht nicht immer in die richtige Richtung.
Das ist leider
immer
so. Man
muss auch fairerweise sagen, dass es natürlich in der Medienwelt, ich wehre mich auch immer gegen diese Behauptung von linksgrünen Medien, aber was natürlich stimmt, dass man am Anfang immer erstmal doch mehr Sympathien hat für ganz klare Rechtsbrüche, wenn sie für das Richtige, wie man dann sagt, unternommen werden. Aber dann muss man natürlich das auch mal weiterdenken und sich fragen, würde ich diese Rechtsbrüche auch hinnehmen auf dem Weg meinetwegen in die Stadt oder keine Ahnung im Museum, wenn es um ein Thema geht, was ich überhaupt nicht teile. Also wenn auf dieselbe Art für oder gegen was protestiert würde, wo ich nicht auf derselben Seite stehe, habe ich dann immer noch diese Sympathie. Ne? Also man macht da schon eine Tür auf, wo man sich echt fragen muss, will ich da durchgehen und gehen dann nicht andere auch durch diese Tür? Wenn ich einmal sage, wenn der demokratische oder wenn der Protest im Rahmen der demokratischen Gepflogenheiten nichts bringt, dann muss ich eben zu härteren Bandagen greifen. Wenn ich da einmal mit anfange, wo höre ich dann auf? Ne?
Richtig, ich glaube, das hat selten was gebracht. Also man muss dazu auch immer sagen, die Proteste und Demonstrationen können ja sowieso immer nur dafür da sein, um etwas anzustoßen und eine Diskussion anzustoßen und hoffentlich dazu aufzurufen, dass woanders darüber diskutiert wird, denn das ist ja nicht die Aufgabe von Demonstranten oder von Protestanten, aber es bringt halt nichts, wenn du das tust und dabei eben in irgendeiner Form andere gefährdest, das Recht brichst, Dinge zerstörst oder wie auch immer. Es gibt genügend Möglichkeiten, wie man es richtig machen kann, aber das finde ich ist einfach im Moment der absolut falsche
Weg. Du hast gerade, erstmal hast du gerade nebenbei uns Protestanten.
Ich weiß, ist mir auch aufgefallen. Katholiken meine ich natürlich auch, Entschuldigung.
Ja, okay.
Und auch alle, egal, also alle Religionen.
Entschuldige dich bei der evangelischen Kirche, dann ist die Nummer schon mal vom Tisch, ganz genau. Ja, gut. Also ich kann natürlich wiederum einen Teil des Frustes, den ganz aktuell Leute empfinden, nachvollziehen, weil jetzt findet ja nun mal eben die 27. Klimakonferenz statt. Und es ist ja nicht nur der Ort, über den man diskutieren könnte oder der Sponsor Coca-Cola, sondern es ist natürlich jetzt wieder diese Zeit rund um diese Gipfel, dass dann die Rhetorik kommt, die man wirklich, auch wenn sie stimmt, nicht mehr hören kann. Also ich weiß genau, jetzt kommt jeden Tag ein Baerbock oder Habeck oder Scholz Interview, die Welt am Abgrund und so. Und das stimmt ja alles. Aber diese Stimmen kommen dann aus einer Ampelregierung, die selber nach Ägypten fährt, ohne ihre Hausaufgaben gemacht zu haben. Du hast wahrscheinlich auch gelesen, dass Deutschlands toller Klimaplan jetzt erstmal weiter ohne den Verkehrssektor auskommen muss, weil unser cooler FDP-Verkehrsminister Volker Wissing einfach über den Sommer nicht gemacht hat, was er hätte machen sollen, nämlich mal einen Plan machen.
Es waren aber auch Ferien.
Wie der Verkehrssektor CO2 einspart. Es waren Ferien, ja, richtig,
ja.
Vollkommen richtig.
Mann ist auch nur ein Mensch.
Und die FDP, ich weiß nicht, wie du das fandst, die FDP hat ja jetzt die geile Idee, sie möchte eigentlich diesen deutschen Klimaplan und das Klimagesetz so ändern, dass nicht wie bisher jeder Sektor, also beispielsweise Verkehr, seine Ziele abliefern muss, sondern Lindner argumentiert jetzt, komm, wir sind doch ein Team. Also wenn beispielsweise der Verkehr, und es ist immer der Verkehr, jetzt mal nicht ganz an seine Ziele ranreicht, dann können das doch andere kompensieren. Also die Erfinder des Leistungsprinzips wollen jetzt so eine Art Montessori-Kindergarten werden und sagen, hey Leute, man muss doch nicht immer sich jetzt so an Zahlen messen lassen. Ja, da steht vielleicht eine Zahl, aber es geht doch um den Spirit.
Ja, wir haben es versucht. Und wir haben es echt gut gemeint, ja. Und sonst, und auch immer so dieses, das regelt der Markt dann, ne? Ja, eben eigentlich nicht. Oder wie besser gesagt, wir sehen auch, der Markt hat die Scheiße geregelt bisher. Also ja, es ist natürlich, und wir sehen ja auch, die Klimaziele werden nicht erreicht, wie es scheint. Es klappt sowieso irgendwie gar nichts. Und dass dieser, also der Frust und die Wut, die kann ich absolut nachempfinden. Und wenn ich, ja, also die Möglichkeit hätte, also ne, dass du wütend irgendwas machen willst, das verstehe ich absolut und ganz komplett. Aber eben, wie gesagt, mach es irgendwie so, dass es vielleicht ein bisschen der Sache hilft, die du auch wirklich unterstützen willst und nicht nur zeigt, dass du wütend bist. Das ist vielleicht damit zusammengefasst.
Ja, und vor allem hilft der anderen Seite nicht, Nebenschauplätze aufmachen zu können. Ja, also ich meine, die Union verzweifelt auf Themensuche, wird jetzt in dieser Woche in den Bundestag wohl einbringen, bei heute zu lesen, härtere Strafen gegen Klimademonstranten. Die sind jetzt irgendwie eine eigene, also vom Demonstrationsrecht scheinbar nochmal losgekoppelt, und da stehen dann solche Sachen drin wie Mindestfreiheitsstrafe für solche Art Proteste und, was ich noch interessanter fand, so eine Art Vorbeugehaft für Wiederholungstäter. Ja, in Bayern gehen jetzt welche irgendwie 30 Tage in so einen Gewahrsam der Polizei. Da sind sie ganz stolz drauf und sagen, ja, das wird nur ganz selten angewandt, wo ich auch so denke, ja, also bevor man, ich will jetzt nicht sagen Kanonen auf Spatzen, aber es wirkt schon ein bisschen,
ja, es ist dumm,
überdimensioniert.
Ja, und es führt dazu, dass eben, wie genau wie du es vorhin sagtest, es geht jetzt die Diskussion in eine vollkommen falsche Richtung und es wird für alle nur noch schwieriger und noch es wird noch weniger über die wichtigen Themen geredet, sondern noch mehr jetzt nur darüber, wie man die Protestierenden abhalten kann. Und das ist nicht der richtige Weg. Leute, hört damit auf und überlegt euch vernünftige Aktionen und richtige Aktionen, die richtigen Leute treffen und dann auch und volle Pulle.
Ich habe jetzt mal einen richtig klugen Vorschlag gelesen. Und zwar war die Idee, wenn der Papst, hör mir weiter zu, die Geschichte kommt erst noch, wenn der Papst mal wieder öffentlich alle Katholiken auffordern würde, so wie man das früher gemacht hat, also ich bin wie gesagt evangelisch, aber wenn alle Katholiken aufgerufen würden, wieder freitags kein Fleisch zu essen, wäre das wohl ein messbarer Fortschritt fürs Weltklima. Ich fände es super, weil ich bin evangelisch, ich könnte weiter auch freitags Fleisch essen. Und die Katholiken könnten der Welt mal was zurückgeben, weil wenn irgendwer was gut zu machen hat, dann ja wohl die Katholiken.
Absolut. Das ist ein sehr, 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 sehr guter Vorschlag.
Oder?
Es wäre ja sowieso ein guter Vorschlag, wenn der Papst mal für irgendetwas, was vielleicht der Welt auch wirklich helfen würde, Gläubigen und die Anhänger mal dazu aufrufen würde, anstatt einfach...
Er hat neulich gegen Pornos argumentiert.
Ja, das ist wieder die genau falsche Richtung.
Aber auch gut fürs Klima. Pornos heißt ja Internetpornos, ne? Also weniger rubbeln beim Computer, am Computer würde dann auch indirekt dem Weltklima schon wieder helfen. Fällt mir gerade ein.
Aber wenn du dafür dann auf irgendwelche katholischen Seiten gehst, in der gleichen Zeit, ist es auch egal. Ist aber viel weniger lustig.
Das stimmt.
Also, das ist.
Leider ist an dem Thema, ich hatte ja gewarnt, leider ist an dem Thema ja sowieso fast nichts wirklich lustig. Also wenn dann sogar die UNO und alle wirklich relevanten Experten sagen, sie halten das 1,5-Grad-Ziel zwar noch für technisch möglich, aber auch nur noch technisch und sehr unrealistisch und alles steuert zum Jahrhundertende eher auf Minimum 2,5 zu, dann müssen wir natürlich tatsächlich die Frage stellen, ob wir, es klingt jetzt so nach Aufgeben, ob man eher über Anpassungsstrategien reden muss. Weißt du, auch da hinkt Deutschland ja hinterher. Deutsche Städte sind nicht auf Hitzewellen vorbereitet. Man braucht diese Frischluftschneisen. Wir haben viel zu viel versiegelte Böden dafür, dass ständig Starkregen ist. Müssen wir eher in diese Richtung denken und sagen, wir bemühen uns zwar weiter um Verzicht und klassischen Klimaschutz, aber lasst uns mal lieber an diese neue Hitzewelle anpassen, weil diese Expertenmeinung hört man jetzt auch ständig.
Ja, aber anstatt sich vielleicht über zwei Dinge Gedanken zu machen, ist es doch schöner, wenn man sich
gleichzeitig
zwei gleichzeitig. Und wie ist es denn, wenn wir gar nicht darüber nachdenken oder es doch ein bisschen zur Seite schieben?
Wenn wir beides so nicht machen, wäre das ein Kompromiss.
Ja, wäre das so zweimal nicht, es ist dann einmal positiv. So wie Trump sagte, das ist auch eigentlich nur Wetter am Ende. Mhm. Und es ist doch schön, wenn es mal wärmer ist. All diese Idioten, die man da ja doch auch dann immer dazwischen hatte, die einfach auch aus der Katastrophe noch versuchen, ach komm, hat doch aber auch was Gutes, ja?
So. Ja, oder man macht's wie die CDU, CSU oder auch wie Teile der FDP und sagt, warten wir doch mal ab, was noch erfunden wird. Warum jetzt schon so eine Panik, wo wir noch gar nicht wissen, was in 10 Jahren alles erfunden wurde?
Richtig. Da wird nämlich vielleicht einfach ein Ozonlochstopfer erfunden oder irgend so etwas. Das wissen wir doch alles
nicht. Und wenn die Kinder statt zu schwänzen wieder zur Schule gehen würden, dann wären sie vielleicht auch schlau genug, um mal was zu erfinden, um ihren kleinen Arsch zu retten.
Ja. Aha, also das heißt, wäre nicht diese Fridays for Future Bewegung gewesen, wo nämlich viele große Erfinder die Schule dümmer verpasst haben und blöder geworden sind. Und die haben quasi Schuld daran, wenn das nicht erfunden wird.
Ganz
vielen Dank. Danke, ganz Greta. Das ist ja echt toll. So, das hatten wir bisher noch nicht bedacht, aber da sind wir jetzt wenigstens zum richtigen Schluss gekommen für diese Debatte, finde ich. Ne?
Ich finde auch, das ist ein super Schlusswort. Die sind selber schuld.
Danke, Greta. Und all ihr Klimaaktivisten, ihr habt Schuld daran. So.
Ja.
Aber wo wir bei Protesten sind, vielleicht versuchen wir doch jetzt nochmal ein bisschen ein etwas lockereres Thema zu bringen, aber wo du Proteste und wo ich vor allem die Protestanten ins Spiel brachte. Lass uns doch mal über Halloween sprechen.
Und Halloween?
Halloween. Und Halloween ist ja etwas gewesen, wo sich die Protestanten vor allem, nämlich also die evangelische Kirche damals in den 90ern sehr aufgeregt hat, dass das nach Deutschland kam, also so diese Bewegung, nämlich dass man sich eben, dass Kinder sich verkleiden und um Süßigkeiten betteln und so weiter, weil das nämlich quasi den Protestanten den Reformationstag ja geklaut hat, der da eigentlich war. Und sie hatten es aber nicht hingekriegt, da eine coole Party draus zu machen.
Ja. Und nur damit ich es nochmal verstehe, wir wollen jetzt eine Woche nach Halloween nochmal über Halloween reden.
Okay. Jetzt ist es ja bei allen Menschen drin. Wir haben es ja gerade gerade erlebt und überlebt. Ja. Aber deswegen auch einmal die Frage, hat es bei euch gebimmelt? Also gehen die Leute, kommen die da rum?
Ja, bei uns hat es 3 bis 5 Mal geklingelt. Ich habe mich wie immer versteckt, aber meine Frau hat aufgemacht. Die hat sich sogar so eine gruselige Maske aufgesetzt, um mitzuspielen und hat dann irgendwelchen Schokoladenkram verteilt. Was mir aufgefallen ist, was ich aus der Deckung beobachtet habe, es ist betreutes Betteln. Die meisten Eltern stehen dann so dusselig hinterm Zaun und weiß nicht, ob die denken, dass die Kinder sonst ins Haus gelockt werden und irgendwie von einer Hexe in den Ofen oder Schlimmeres. Aber es ist schon sehr helikoptermäßig, oder? War das bei euch auch so?
Ja, war bei uns auch. Also auch hier war es ungefähr so, wie du sagtest, so um die 5 Mal. Es kamen kleine Gruppen, die ich allerdings echt sagen muss, die waren auch alle sehr kreativ. Also waren echt cool, manche hatten sich sogar, die eine Gruppe hatte sich so einen kleinen Dance-Move ausgedacht und alles. Das war echt schön. Aber es waren meistens im Hintergrund, waren entweder die älteren Geschwister oder Betreuer oder Bodyguards. Also irgendwie waren auf jeden Fall immer welche dabei, die aufgepasst haben im Hintergrund.
Was für Süßigkeiten haut ihr raus?
Wir haben hier so eine große Mischung gehabt von, die Klassiker, die du alle irgendwie in so kleinen Portionen irgendwie haben kannst und alles, was weg muss. Also alles, was man noch hat, was abgelaufen ist und was halt raus muss. So.
Wir sind immer relativ großzügig, weil ich mich so erinnere an die Zeit, also wir sind ja damals nur St. Martin, Laterne gelaufen, Halloween gab es ja noch gar nicht, also gab es schon, aber nicht für uns. Ich erinnerte mich an diese schrecklichen Leute, die immer so einem so eine Mandarine oder so da reingelegt haben, weißt du, ihren Kompost einem in die Tüte geworfen haben. Ganz schlimm. Obst, wir wussten gar nicht, was das ist. Ja. Was ich gemocht habe, waren allerdings die Leute, die man so in Verlegenheit gebracht hat, weil sie das Datum vergessen haben, dass sie einem einfach Geld gegeben haben.
Das war immer das Allerbeste.
Sehr gut.
Das war auch, hatten wir früher auch hier mal.
Ja, hast du eine Marke
genommen, weil das eben auch bei uns jetzt noch nicht so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass das ja eben wirklich das Halloween ist. Dann merken wir auch immer, ah Mist, wir müssen noch schnell Sachen besorgen. Nein, also wir sind da auch eher großzügig, weil genau diese Erfahrung haben wir ja wirklich alle geteilt. Und das müssen wir ja auch mal sagen, unser Halloween war ja eben St. Martin und das war doch stinkend langweilig, oder?
Ja.
Mit den St. Martins Lieder. Welches habt ihr gesungen?
Wie ging das noch? St. Martin war, ich weiß noch
nicht. Und
natürlich Laterne.
Aber dafür kriegt man ja nichts, oder? Habt ihr für Laterne was gekriegt? Habt ihr gedroht, dass ihr das Haus anzündet, die Laterne?
Ja, ich meine, im Grunde hat man ja mehr geleistet als Trick or Treat, also klingeln, gruselig aussehen. Wir haben ja noch wirklich geklingelt mit unseren Laternen, die zum Teil schon abgefackelt waren, weil wir noch echte Kerzen drin hatten. Dann haben wir ein Lied gesungen und dafür gab es eine Belohnung. Wir haben viel mehr geleistet als diese kleinen Mumien, die da heute von Tür zu Tür wanken.
Und es gab verschiedene Lieder. Also ich weiß, also bei uns in Peine oder Engelbostel sogar noch, also wo ich ja zuerst war, ging das saublöde Lied. Martini, Martini, das war ein frommer Mann. Er schnitt ein Stück vom Mantel ab und gab's dem armen Mann. Martini, Martini, das war ein frommer Mann. Da habe ich mich schon als Kind gefragt, was für ein Idiot ist das? Was willst du, was gibst du ein Stück von deinem Mantel
einem beide armen frieren Mann? Am Ende. Beide frieren am Schluss.
Das ist doch auch so eine Idiotenaktion. Was soll das? Ein Stück vom Mantel. Was gibst du ihm? Die Tasche, den linken Arm, den Ärmel oder was? Das ist doch sau doof, oder?
Und also, damals schon kannte man ja kaum die wahren Hintergründe, sondern es war ja genau wie Halloween eigentlich organisierte Wegelagerei, Bettelei. Ja. Ich weiß auch, dass ich, als wir hier neu waren in Bonn, hier gibt es auch natürlich immer noch Martinsläufer, da klingelt es auch. Und standen wirklich zwei Meter große circa 18-jährige junge Männer vor der Tür und haben einfach nur Rabimmel, Rabammel, Rabum gesagt und ihre Tüten aufgehalten. Und ich habe aus Angst denen natürlich trotzdem was gegeben. Eine innere Stimme sagt, ihr seid aber eigentlich zu alt für Laterne. Ja. Aber natürlich hatte ich viel zu viel Schiss, denen nichts zu geben.
Natürlich, wir sind auch lustig bewaffnet.
Ja. Was ist das für eine Lektion, die man seinen Kindern dabei bringt? Ne?
Ich weiß es auch nicht, aber jedenfalls muss ich zugeben, dass ich, wenn im Vergleich Halloween wesentlich lustiger und interessanter und kreativer finde, als diese scheiß Martinssingerei, die ich eben, wie gesagt,
wegen der Verkleidung, weil Kinder sich gerne verkleiden. Ja.
Erstens das und aber auch diese, wie gesagt, diese Texte mit Matten, Matten, Meeren hat man. Matten, Matten, Meeren, die Äppel und die Bären, lass uns nicht zu lange stehen, wir müssen noch nach Polen gehen. Und das ging bei uns weiter. Polen ist eine große Stadt, da kriegen alle Kinder Watt.
Kenne ich auch noch. Das stimmt übrigens gar nichts.
Das stimmt gar nichts.
Nee, und als wenn Donald Trump den Text geschrieben hätte.
Also und ich weiß
auch mal Brüssel für ein Land hielt.
Ja. Ich weiß auch nicht mehr, also ich weiß nicht, was Matten, Matten, Meeren heißt. Weißt du das?
Das Liedgut der 70er und 80er, das können wir nochmal in einer gesonderten Folge behandeln. Wir haben im Sportunterricht auch noch gespielt, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Zitat Ende. Stimmt. Und wenn er kommt, dann laufen wir. War eine andere Zeit.
Aber keine gute.
Aber das passt ja zum Thema Gruseln und wo wir eben Gruseln sind. Hast du auch die Debatte über PC-Kostüme verfolgt? Die Kitas haben nochmal die Eltern angeschrieben, also einige Kitas, und um Sensibilität bei der Kostümwahl gebeten. Auch da gibt es jetzt natürlich, sagen wir mal, Kostüme, die sich von selbst verbieten sollten im Jahr 2022 oder Verkleidungsideen. Ich finde nur, man muss aufpassen, dass man nicht verkrampft. Also weil die Idee war ja eigentlich immer eine anarchische auch rund um Halloween, oder? Also es geht ja nicht darum, ganze Volksgruppen zu stereotypisieren oder gar zu beleidigen. Aber wenn man dann ja irgendwann gar nicht mehr weiß, welches Kostüm noch geht, wird es auch eng.
Es ist eben auch, das ist ja das Schwierige, was dann überhaupt an Halloween, Karneval oder wann, was auch immer, also alles, was mit Kostümieren oder Verkleiden
Zombie
zu tun hat.
Zombie schert das nicht alle toten Menschen über einen Kamm, sage ich mal.
Ist auch eine Aneignung.
Frage ich mal.
Ja, das ist das Problem. Wenn du an den Grundsatz des Verkleidens und des Nachmachens gehst, dann ist das natürlich immer eine Aneignung. Also egal, was du machst. Und natürlich ist es so, dass wir mal zurückdenken müssen, dass in den 70ern und 80ern natürlich, sage ich mal, jedes Landesklischee und jedes Klischee einer irgendwie kulturellen Gruppe aufs Einfachste reduziert wurde, weil man auch damals zu der Zeit eben die Welt noch nicht so globalisiert war, wie wir es heute kennen, und man da eben sehr viel nur aus billigen Klischees oder auch aus eben Filmklischees oder
Sombrero plus Poncho gleich Mexikaner. Was
so
denn sonst?
Ganz einfach, ne? Irgendwie so, ja. so ein großer Hut, dann die Augen so ein bisschen so länglich machen, warst du Chinese und ein bisschen gelb ins Gesicht und sowas. Das war halt damals, dachte man, huhu, guck mal, wir wissen, wie es in der Welt aussieht. Das war sehr peinlich, natürlich, aber hatte eben auch mit dem zu tun, dass man eben die Welt in der Form noch gar nicht so kannte. Das sollte man auch eben deswegen einfach vielleicht mal sein lassen, weil das war schon immer bescheuert.
Vieles davon hat sich aber von alleine erledigt, weil ich hörte jetzt, dass doch die allermeisten Kinder, weil ja auch jetzt nächste Woche 11.11. ist und hier das Rheinland wieder durchdreht, die allermeisten Kinder haben gar keine Lust, sich als indigene Amerikaner, sage ich jetzt bewusst, zu verkleiden, weil die im Gegensatz zu uns damit überhaupt nichts verbinden.
Genau, du bist heute, ist sowieso die Zeit anders, dass du dich eher als Superheld oder eben auch vielleicht als Horrorgestalt oder ähnliches verkleiden willst, als jetzt, dass irgendwie die Eltern kommen und dich zu einem lustigen Mexikaner oder sonst irgendwie etwas machen.
Ja.
Das war ja auch schon damals immer schwierig. Es war ja dann auch immer, die Eltern mussten einem ja auch die Kostüme besorgen. Hattest du auch das, kennst du das, dass man dann immer die Augenbrauen so ganz schwarz gemacht hat? Das fand ich immer ganz furchtbar. Alle Kinder hatten dann immer ganz dunkel gefärbte schwarze Augenbrauen, weil das sollte und manchmal noch so ein bisschen Mascara oder Lidstrich oder irgendwie sowas, weil damit, das sollte immer, ich weiß nicht, was der,
hast du,
das
also, war, aber das hast, ist so, hast du jetzt, ohne es zu wollen, mehr über deine sexuelle Identität verraten, als jetzt eigentlich zum Thema Karneval passt.
Ich das weiß war immer nicht. So, dass ich, das war für mich immer so dieser
haben andere Moment. Kinder das auch gehabt in Mascara oder war es vielleicht doch
nein,
nur
das
du?
War, nein,
was Eltern ja okay wäre, Olli, was total okay wäre, verstehe mich nicht falsch.
Mütter haben immer gedacht, erstmal, wir machen erstmal die Augenbrauen dunkel. Das ist der erste Teil der Maskierung. Habe ich bis heute nicht verstanden, aber ich sehe es immer noch, dass das so ist. War das bei dir nicht so? Haben Sie bei, als was hast du dich denn verkleidet? Oder wurde es verkleidet?
Also, wie gesagt, Halloween hatten wir ja noch nicht, sondern es war ja dann Karneval und wir waren, das war wirklich stinklangweilig. Es gab ganz viel Clowns, weil es war so ein Billo-Kostüm, wo du dir einfach nur ein bisschen weiße Schminke und so eine Eckart von Hirschhausen Nase, ne, so eine rote Nase und ein geringeltes T-Shirt. Pirat war sehr beliebt damals. Ne, damit hat man zum Beispiel offensichtlich Kriminelle verharmlost. Piraten sind Raubmörder, wussten wir nicht. Wir sind einfach als Piraten rausgelaufen. Was gab's noch? Natürlich Cowboy und Indianer, machen wir uns nichts vor. Klar. Scheich war sehr beliebt. Auch ein bisschen kulturelle Aneignung, wenn ich drüber nachdenke.
Scheich.
Ja.
Aber das war, weil du auch aus einer reichen Gegend kamst, deswegen war das bei uns. Ja. Scheich gab's da gar nicht.
Ostwestfalen war das Katar der Bundesrepublik. Ja. Das kann man schon so sagen, ja. Ja, mein Faible, also erstmal alle Kinder verkleiden sich gern. Ich hatte einen totalen Hut-Tick, habe ich bis heute. Ich liebe.
Hattest du damals schon Probleme mit den Haaren? Also hattest du schon.
Nein, ich hatte noch Haare, aber einfach wirklich auch wegen der Western-Begeisterung war ich immer Riesenfan von Cowboy-Hüten. Und auch heute noch gehe ich in Läden, die sowas da rumstehen, aber ich kaufe es mir nicht, weil wo soll ich das anziehen? Ich kann nicht mit dem Cowboy-Hut durch Bonn laufen. Aber
moderiere doch mal die Heute-Show mit dem Cowboy-Hut.
Ja.
Das finde ich gut. Oder also, so ein Indiana Jones-Hut.
Oder so ohne ein Fedora, Erklärung, aber so einfach eine. So. Einfach nur so.
So diesen Fedora-Hut, weißt du, mit so einer Feder.
Was gerne.
Ja, warum nicht? Das
mal. Aber ich hatte diesen Hut-Tick schon als kleiner Junge. Meine Eltern erzählten mir, ich hatte mit 4 Jahren eine Schieloperation. Und dazu war ich in einem Krankenhaus in Bielefeld. Und damals gab es auch noch keine Einzel- oder Doppelzimmer für Kinder, sondern waren irgendwie, ich erinnere mich, 4, 5 Kinder im selben Raum, die alle auf ihre Augen-OP gewartet haben. Und alle anderen hatten so Plüschtiere mit, was ja auch relativ normal ist, glaube ich. Und ich war der Einzige, der wirklich 14 Hüte auf meiner Bettdecke ausgebreitet hat. Also Cowboy-Hüte, Indianer-Kopfschmuck. Und als sie mich zur Augen-OP holen wollten, habe ich mir echt so eine Art Bauarbeiterhelm aufgeschnallt. Weißt du? So einen kleinen, so ein Mini-Plastik-Bauarbeiterhelm, weil ich dachte, das ist safer. Weißt du?
Das kenne ich aber auch nicht. Das finde ich aber auch sehr spannend, wo das herkommt und dass man das eben gar nicht mehr so merkt. Also vor allem, hast du denn ein Hutgesicht? Also ich zum Beispiel sehe mit Hüten einfach immer scheiße aus. Egal,
ich auch.
Den auch, mit Mützen oder Kappen oder Basecaps.
Ja, wobei für uns beide gilt ja, je mehr man von dem Gesicht verdeckt, desto mehr hat der Rest der Welt davon. Das muss man ja schon sagen.
Ja, aber bei mir ist es so, also dass noch so irgendwie die Haare, da ich noch ein paar Haare ja habe, lenken die irgendwie eher ab von der Eiförmigkeit des Gesichtes. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt einen Hut aufsetze, dann kommt unten nur noch so ein dickes Ei daraus, weißt du, das ist so gar nichts.
Also mein Problem ist tatsächlich, ich habe einen wahnsinnig großen Kopf, also ich glaube, ich habe wirklich Hutgröße 62, habe ich auch vererbt an meine Söhne, was die Geburten für meine Frau nicht viel schöner gemacht hat. Aber das ist der Grund, warum ich mit Hüten dann auch eher bescheuert aussehe, weil die Rübe einfach zu groß ist. Aber ich mag sie trotzdem.
Ja, ich finde es auch. Also ich finde es auch cool. Ich habe natürlich auch eben Cowboy-Indianer und natürlich Cowboy-Hüte fand ich auch schon immer geil. Ich war ja auch später ein Riesenfan eben von mit Schirmscham und Melone. Ich fand auch die Melone als von den Briten eben auch super. Oder auch den Zylinder fand ich auch irgendwie immer cool. Aber wie gesagt, ich sah damit echt immer kacke aus. Melone ist aber zum Beispiel ganz scheiße,
weil ja
dann wird das ganz rund. Also dann hast du halt nicht mal mehr so eine coole Delle, wie du zum Cowboy-Hut hast, sondern dann hast du ein komplettes Ei.
Das sieht aus wie ein Fußball. Worum ich dich ja beneide, dass du das Verkleiden ja quasi mit zu deinem Beruf gemacht hast, weil die Mattscheibe war ja eine einzige Verkleidungsorgie. Und ich fand dich immer am besten in den Frauenrollen, muss ich ehrlich sagen. Also deine Frauen haben zwar, so wie du sie gespielt hast, alle exakt gleich geklungen mit dieser Kopfstimme, so wie ich auch Frauen imitieren würde, aber der Look war schon teilweise ganz schön sexy, muss ich sagen.
Ja, das habe ich ja, selbst bei Schläferz ist das ja auch immer noch, dass wir uns verkleiden und dass ich echt immer, also da bin ich auch noch immer ganz stolz drauf, dass die Leute immer schreiben, ich bin als Frau eigentlich viel attraktiver, also dass ich echt eine hübsche, dicke alte Frau wäre.
Nein, die sagen nur, dass du hübscher wärst als Mann. Das heißt nicht hübsche Frau, sondern du siehst zumindest es besser aus als in den normalen Männerklamotten.
Auf jeden Fall war es immer schon doch recht glaubhaft. Also ich fand, dass ich doch immer sehr flotte, beleibtere Damen gespielt und abgegeben habe.
Also eine schlanke Frau konntest du ja auch schlecht spielen.
Das ging nicht. Aber was ich zugebe, ist, dass ich mich echt immer gerne verkleidet habe und dass ich das deswegen auch immer in meinen Berufen halt immer sehr, sehr gerne gemacht habe und auch immer noch ganz, ganz toll finde. Aber dass ich, seit ich das eben so viel beruflich mache, privat überhaupt nicht mehr. Also privat finde ich für das Verkleiden inzwischen eher doof. Also ich würde jetzt, wenn ich jetzt irgendwie auch auf so eine Motto-Party oder sowas eingeladen, wo das ja manchmal, das finde ich jetzt zum Beispiel ganz furchtbar.
Nein.
Das möchte ich, also ich da gar nicht mehr.
Ich bin ja jetzt aktuell seit über 10 Jahren Westfale im rheinländischen Exil und ich kann dir nur sagen, auch nach all den Jahren für mich, es ist, also ich sage es jetzt so nett, wie ich es sagen kann, es ist einfach nicht meine Welt. Und das ist auch der eine Punkt, wo die Rheinländer ihre berühmte Toleranz aufgeben. Wenn du auch nach 10 Jahren immer noch sagst, tut mir leid, es ist nicht meins, dann merkst du richtig, wie bei denen im Kopf so eine Schranke runtergeht. Tja, naja. Also es ist wirklich so bizarr. Es wird dann auch nächste Woche am 11.11. wieder so sein. Ich werde auf die Straße gehen, ganz normal Richtung Arbeit mich bewegen. Und mir kommen dann Leute, die selber auch ins Büro gehen, mit einer Aktentasche, super ernst, aber als Fliegenpilz verkleidet entgegen.
Ja.
Und damit kann ich nicht umgehen.
Nee, da kann ich auch nicht mit umgehen. Und das kann ich auch wirklich nicht verstehen, weil das ja auch hier dann eben, also deswegen jetzt nochmal, dass ich sage, dass ich Halloween an sich eben schön finde, weil das dann ja wenigstens noch so dieses Gruselmotto hatte, was ich dann ja auch irgendwie für die Zeit, in der das jetzt stattfindet und so auch irgendwie ganz schön finde, oder? Also bevor du dich eben wirklich als Fliegenpilz oder Clown oder dann ja oder als Arzt mit Arztkittel oder als irgendwie in einen anderen Beruf oder ich weiß, ich finde es so banal, wenn eigentlich der einzige Grund ja auch nur ist, dass du saufen kannst.
Ja, du kannst das ja auch ist ja ohne der Verkleidung. Also ich weiß nicht, ob du mal in Köln dabei warst. Ich habe mich ein einziges Mal überreden lassen, das mitzumachen, auch noch an Weiberfastnacht. Und was die dann immer so toll finden, ist ja letztlich, dass du in 3 oder 4 verschiedenen Kölsch-Kneipen mit anderen verkleideten Gestalten zusammengestopft bist und vor Langeweile trinkst du halt dann 30, 40 Kölsch, was ja geht bei dieser komischen Plörre. Aber bist dann eigentlich auch nur dabei, dir deinen Weg zur Toilette zu bahnen und das alles wieder auszupinkeln. Also es ist vollkommen sinnlos, dann schreien sie sich gegenseitig ins Ohr, sie singen diese furchtbaren Lieder mit und du hast völlig recht. Im Kern geht es natürlich darum, dass man fremden Leuten im Laufe des Abends die Zunge in den Hals steckt. Das geben die nicht zu, aber da hat man ja irgendwie so eine Carte Blanche an dem Tag und dann siehst du halt Leute, die eigentlich glücklich verheiratet sind, wie sie dann mit irgendeiner Tante da rumknutschen und Du denkst, morgen wird dir das leid tun.
Aber ist das dann nicht so, wenn wir jetzt mal an den Kern dieser Festivitäten gehen, ne? Es wird dann immer gesagt, das hatte auch, also weil wir haben ja mit Protesten angefangen. Nachher hieß es ja auch früher, das war Karneval war Protest gegen die führende Schicht und man hat oder dann Halloween war Protest
vorher
gegen die
noch böse
Geister,
vertreiben, ne? auch Karneval.
Ja. Und in Wirklichkeit hat es doch immer eigentlich auch etwas, also einmal Karneval, da soll halt gesoffen werden und die Alkoholindustrie wird gestützt. Valentinstag geht es um die Blumenindustrie. Hier geht es jetzt über Halloween ist halt die Süßwarenindustrie, die auch das erst in den 90er Jahren ja hierher gebracht hat, weil nämlich damals ja durch den Golfkrieg der Karneval abgesagt
wurden. Ja,
genau. Richtig, und deswegen der Kamelle-Umsatz total einbrach und man dann sagte, komm, lass uns doch was anderes machen. Was machen denn die Amis? Ah ja, im Oktober, dann machen wir doch da Ende Oktober Halloween.
Also ich finde, ja, die das machen wollen, auch jetzt wieder Karneval, das geht ja dann von November bis Februar, die sollen das machen. Und vielleicht muss man auch hier geboren sein, um den Spaß zu kriegen und sich über Lieder zu freuen, wie Irne Besuch im Zoo. Oh, 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 oh. Also wir haben auch Karneval gefeiert in Ostwestfalen, aber bis 10 Uhr und dann haben wir die Polizei gerufen.
Gehört sich das auch. Ja,
absolut.
Nee, aber deswegen finde ich dein Halloween doch lustiger und bin ein bisschen traurig, dass ich hätte Halloween als Kind jedenfalls super gefunden. Hattest du das als Kind übrigens auch? Also das ist jetzt nur so meine Frage, weil ich habe auch diesen Gruselaspekt halt so geliebt. Hast du als Kind schon Gruselsachen geliebt?
Ja, total. Also man hat doch auch sich immer selbst bestraft, wenn die Eltern mal weg waren, dass man dann so Filme geguckt hat, obwohl man wusste, dass die einen noch verfolgen über Tage und Wochen. Die hat man dann so durch die Finger der Hand durchgeguckt, hat sich noch ein Ohr zugehalten. Es war wirklich total idiotisch, weil man sich selber ins Knie geschossen hat, aber man fand es so toll. Habe ich auch bis heute. Ich habe auch immer noch Spaß an dem Genre, nicht so Splatter, aber so gut gemachte Gruselfilme. Ich habe mir auch diesen Smile angeguckt, der jetzt ja für so Schlagzeilen gesorgt hat. Auch in der Vorstellung, in der ich war, sind übrigens an die 10 Leute rausgegangen. Und das ist aber auch ein Film, der einfach dich so auf der unbewussten Ebene wirklich triggert und auch noch eine Weile verfolgt. Also ich habe den Trailer gesehen und dachte erst, das ist gar nicht meins, aber der hat mich doch gepackt, muss ich zugeben.
Das ist ja schwerer. Wir haben ja jetzt inzwischen schon so viel gesehen, deswegen ist es schwerer, dass einen jetzt so ein Horrorfilm auch wirklich packt. Früher war das ja einfacher. Also ich erinnere mich, meiner, der mich echt richtig geprägt hat, war der erste Dracula mit Christopher Lee, der fantastische Film im ZDF irgendwie ganz spät abends lief. Ich habe den geguckt und ich hatte so einen Schiss danach. Das hat mich echt so gepackt und ich habe danach, wir hatten so ein großes Holzkreuz irgendwie im Hängen, warum auch immer. Wir waren gar nicht irgendwie religiös, aber jeder hatte irgendwie, ne, obwohl Söder da noch nicht unterwegs war und die verteilt hat, aber jeder irgendwie hatte man ein Holzkreuz hängen, das habe ich mitgenommen ins Bett, habe das in den Arm genommen und habe gedacht, das reicht aber nicht, wenn es rausfällt und habe mir dann sehr clever, und jetzt möchte ich mal sagen, warum ist man da nicht früher drauf gekommen, ich habe mir dann mit dem Kugelschreiber Kreuze auf dem Hals gemalt.
Okay.
Ist das nicht
klug? Wie alt warst du da, wenn ich fragen darf?
Ich war 18, noch jung.
19?
27, 28. Das war noch, also, da war ich noch jung. Nein, aber
weißt, ich gemacht
ist das klug oder nicht? Sag das doch mal, warum macht das keiner in den Filmen?
Das ist das Klügste, was ich von dir jemals gehört habe, gar keine Frage. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich hatte so ein Bett mit so einem Bettkasten drunter und ich habe vor jedem Schlafengehen, in dem so auch so mit 8, 9, 10 Jahren, habe ich immer in den Kasten reingeguckt, ob da nicht doch irgendwer drin liegt. Also Monster, Dracula, was auch immer. Was ich daran irgendwie im Nachhinein so rührend finde, was hätte ich denn gemacht, wenn da wirklich einer drin gelegen hätte? Hätte der gesagt, du hast mich zu früh gefunden, das ist jetzt ein Gebot der Fairness, dass ich dich noch nicht angreife. Gute Nacht, schlaf schön.
Also ich will dich erst später umbringen. Vielleicht wärt ihr aber auch gute Freunde geworden. Vielleicht
weiß man nicht.
Ne, man weiß es ja auch nicht. Ja. Aber ich finde es auch schön gegen unsere Geschichten von früher, dass du nicht immer noch je nach den Bettkasten geschissen hast, damit die um die Geister zu vertreiben, hätte ich auch, wäre auch eine Möglichkeit gewesen.
Ich hatte mir schon meine innere Uhr gestellt, wann es wieder in den Pipi-Kaka-Bereich geht.
Ja, jetzt
hat er es geschafft.
Aber bei dem, ich lasse mich eine Gruselgeschichte erzählen, also Halloween, wenn es darum geht, ja auch der Film Halloween. Den habe ich auch erst ganz, ganz spät gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also da war ich wirklich schon eben 19 oder so. Und da haben wir den in der Videothek uns ausgeliehen. Und das war immer so ein Angstfilm, wo sich keiner getraut hat, den zu gucken. Und dann haben wir so in der Gruppe uns zu Halloween wirklich getroffen, haben gesagt, wir gucken den. Und bei mir im Zimmer, und ich hatte damals eine Schneiderpuppe, weißt du, so diese alten, die du nicht im Schaufenster hattest, aber die Schneider eben so genommen haben, die so ein bisschen biegen kannst.
Ich muss mal
so
fragen, du hattest Mascara, geschminkte Augen und eine Schneiderpuppe. Okay, warte, ich schreib's mal kurz auf.
Die hatte diese Schneiderpuppe und die habe ich dann, bevor die Gäste kamen zu dem Film, habe ich die angezogen und der auch eine Maske aufgesetzt und ein Messer in die Hand geklebt. Ja, so ein großes. Und bei mir in die Dusche gestellt, in der Toilette. Und dann habe ich den ganzen Abend nur darauf gewartet, wann geht der Erste endlich mal aufs Klo? Und haben wir den Film geguckt und wirklich, wie gesagt, alle mit hohem Respekt und richtig Schiss. Und dann ging ein Kumpel von mir aufs Klo und ich dachte schon, das kommt aber nichts. Und der kam nur wieder und grinste mich an, so mit dem Wissen wie, jetzt warten wir mal, bis eins von den Mädels aufs Klo geht. Und das passierte dann auch, nämlich seine Freundin. Und die ging rein, hat geschrien, hat das Haus zusammengeschrien, ist rausgerannt auf die Straße, heulend.
Brennend.
Ja, heulend und hat mit mir lange Zeit nicht mehr wirklich sprechen wollen und war so sauer, weil sie wirklich Todesangst hatte. Und ich dachte, okay, also ich fand, dass der Witz eigentlich ganz gut war, oder? Findest du nicht?
Ja.
Also ich fand ihn eigentlich ganz schön. Aber, ihr habt
wieder Kontakt seitdem, oder?
Nein, nicht mehr. Also jetzt, aber es ist ja erst so 35 Jahre her oder so. Aber ich meine, das war früher.
Die meldet sich, wenn sie diesen Podcast gehört hat.
Ich fand die Idee allerdings sehr, sehr gut. Und ich muss ja auch sagen, es hat ja auch gewirkt.
Ne? Absolut. So,
in gewisser Weise. Und kennst du, muss ich dir jetzt auch noch fragen, kennst du Spooky die Fledermaus?
Spooky die Fledermaus? Nein, es gehört nicht zu meinem Repertoire.
Gut, das gab es in einem Fix und Foxy Heft. Mit Lupe und da gab es einmal, da hatten die dann immer so, da gab es mal so ein Skelett und eine kleine Gummifledermaus. Und ich weiß, ich bin heute noch, suche ich nach Spooky der Fledermaus. Ich dachte nur, vielleicht hast du die auch gesehen und vielleicht hat die dich auch so begeistert. Die hatte ich mir ins Zimmer gehängt dann.
So, Google ich mal nach diesem Podcast. Ja,
okay. Schau mal bitte, ne? Spooky die Fledermaus bei Fix und Foxy. Ja, Terror auf Schloss Schreckenstein oder so ähnlich hieß die Geschichte. Aber das ist jetzt vielleicht auch nicht so wirklich interessant. Oder?
Zu spät, du hast es schon erzählt. Wir sollten unbedingt noch sagen, was nächste Woche anders ist.
Genau, dass nächste Woche was anders ist. Und dass die Leute uns noch weiter Fragen schicken sollen. Das sage ich vielleicht zuallererst, wo wir nämlich noch gerade im Gruselmodus sind. Es sind so viele Fragen zum Wichser eingegangen, zu unserer Wichser-Historie, dass wir gesagt haben, okay, wir machen...
Die beiden tollen Gruselfilme, die wir gemacht haben.
Richtig. Und gruselige Masken. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir mal eine Wichser-Sonderfolge. Und zwar erstmal eine, wo es wirklich nur um die Geschichte des Wichsers im Radio und eben um den ersten Film geht. Und wenn ihr da richtige Fragen habt, also auch wirklich detaillierte Fragen, dann schickt uns die. Schickt uns die an Kalk und Welk.
Dürfen die nicht zum zweiten Wichser fragen?
Doch, aber später. Da machen wir eine zweite Sendung. Wir machen eine Sendung jetzt erstmal nur zum Thema Wichser und wie das da alles war und wie der erste Film, weil da gibt es genug zu erzählen. Stellt Fragen, die ihr wirklich genau haben wollt und nicht jetzt immer nur, wann kommt Triple Wix, sondern nur bitte so wirklich, was den ersten Film und die Historie und so weiter angeht und alles, was damit zu tun hat. Und da könnt ihr eben jetzt auch mal so ein bisschen Detailfragen stellen. Wir werden demnächst dazu eine Sondersendung aufnehmen. Das ist das eine. Und nächste Woche, das ist jetzt genau das, was wir sagen wollen, gibt es auch eine Sondersendung. Und warum eigentlich?
Genau, weil es ist nächste Woche, ist es Kalk und Wisch ohne Welk. Kalkofe und Wischmeier ohne mich. Das ist eine Folge, die ihr schon vor Live-Publikum vor vielen Wochen aufgezeichnet habt, als ich nämlich diese schlimme Mandelentzündung hatte. Ich hatte ja in diesem Spätsommer, Herbst hatte ich ja alles. Vor Corona noch die Mandelentzündung, meine erste, weil ich auch noch alle meine Mandeln habe. Und dann haben du und Wischmeier in Berlin auf der Bühne eine wunderbare Stunde oder so aufgezeichnet. Und wir haben gesagt, es wäre ja Irrsinn, das einfach nur einmal im Radio zu senden und dann daraus keinen Podcast zu machen.
Richtig, und deswegen gibt es also quasi, als du seuchenmäßig verhindert warst, ist Wischmeier eingesprungen und dann gibt es die Kalk und Wisch Sonderfolge, auch glaube ich sogar mit Musik, mit Live-Publikum und sogar auch noch mit Bild. Ich glaube, das kann man dann sogar auch noch auf YouTube sich anschauen und die gibt es nächste Woche.
Ein Podcast mit Bild, das ist ja Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn. Ne? Also zwar nur in der ARD-Audiothek, aber sonst auch noch bei YouTube. Das sind Podcasts, Leute, kommt mal her.
Muss man das dann parallel laufen lassen, sozusagen?
Musst du parallel laufen lassen.
Muss ich das gleichzeitig laufen lassen?
Ja, musst du gleichzeitig. Das ist echt, also besser geht's nicht. Ne? Mehr können wir euch nicht bieten. Das gibt es nächste Woche. Kalk und Wisch. Also Wisch als Welk quasi. Ja?
So. Genau.
Und jetzt
er macht das eh besser als ich. Der ist der bessere Welke. Und wir hören uns
also
dann
mal verkleidet,
alle zusammen
das ist die,
in zwei Wochen wieder.
Das ist die Halloween-Folge sozusagen. Ne? Das war ein echtes Horrorkostüm. So. Ja, und wir hören uns dann wieder ganz frisch, mit frisch ohne Wisch, aber mit Welk, ne? In zwei Wochen. So, cool.
Genau.
Und jetzt gruseln wir uns weiter. Und du
kommst
kannst
irgendwie
jetzt
durch Karneval, so schwer es ist, liebe Fliegenpilze.
Ja, es fängt ja jetzt erst an, die ganze Scheiße. Das ist ja auch das Schlimme. Aber wir lassen euch nicht allein, wir werden euch da auch weiterhin noch durchbegleiten. Und du kannst dich jetzt wieder anziehen, den Kartoffelbrei abwaschen und
Gott sei Dank.
Dich
Gott sei Dank.
Vom Tisch ablösen, wenn das geht. Oder den Schreibtisch
das
jetzt
das
einfach
Geräusch,
mit durchs Haus ziehen. Also, mach dich sauber und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke, produziert von Radio 1.